Guten Tag, am Mikrofon ist Christine Watti und wir gehen heute mit Ihnen ins Museum und betrachten und vor allem prüfen die Museumslandschaft auf Ihre Kompetenz im Zeitalter der neuen Medien. Was gibt's zu sehen und zu erleben neben ehrwürdigen Ausstellungsstücken? Wie viel Elektronik hat Einzug gehalten in den Museen, um Besucher entweder anzulocken oder zusätzlich zu informieren über die Ausstellungsstücke, über Kunst und Kultur? Gibt es das Museum 2.0 und was ist eigentlich sinnvoll beim Aufhübschen und Modernisieren der althergebrachten Museumsstruktur? Was bringen Museen etwa die Anbindung an soziale Netzwerke wie Twitter, Facebook und Co.? Und kann im Sinne des Mitmachwebs, kann der Museumsbesucher der Zukunft auch zum Kurator werden? Das könnten wir natürlich alles rausfinden, indem wir durch diverse Museen der Welt Lust wandeln oder sie zumindest googeln und sehen, was uns ihre Internetseiten anbieten, haben uns dann aber doch entschieden, Gesprächspartner vom Fach zu uns ins Studio zu bitten, die mit uns auf das Museum 2010 und seine Zukunft blicken. Ich begrüße Joachim Sauter, Professor für Gestaltung mit digitalen Medien an der Universität der Künste in Berlin und Mitbegründer des Gestaltungsbüros für neue Medien Art&Com. Guten Morgen, Herr Sauter.
Guten Morgen.
Wann war denn Ihr letzter Museumsbesuch?
Schwierige Frage. Ich glaube, der war vor einer Woche und der war im Gropiusbau und war spannend.
Was haben Sie gesehen? Können Sie sich noch erinnern?
Nein, ich muss ja gestehen, ich war nur im Kaffee.
Ah, okay. Sehr schön. Schön, dass Sie da sind. Außerdem in dieser Runde Martin Roth, Kulturwissenschaftler und Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Erstmal herzlich willkommen heute Morgen. Herr Roth, wie viel Zeit verbringen Sie inzwischen im Netz, um die Webpräsenz Ihrer Museen und Ausstellungen entweder zu betrachten oder gar anzuschieben?
Also erstens mal guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich komme direkt aus dem Museum, wenn Sie mich das fragen, wäre das leichter. Nein, das ist ein Handwerkszeug, das wir jeden Tag benutzen, ohne jetzt drüber nachzudenken, wie wir jetzt noch mehr Besucher reinholen, sondern es ist Alltag geworden. Also insofern denkt man da gar nicht weiter drüber nach.
Wie das Alltag geworden ist, das wollen wir natürlich hören in dieser Sendung. Aber zuerst möchte ich noch den dritten Gast in dieser Runde, last but not least, begrüßen. Caroline Ströbele, Ressortleiterin Kultur bei Zeit Online und auch Redakteurin dieser Sendung. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie und wo informieren Sie sich über Ausstellungen und Projekte von Museen im Netz? Haben Sie Newsletter und Feeds abonniert? Gehen Sie auf die Internetseiten?
Ja, ich gehe natürlich schon auf die Internetseiten. Ich habe diverse Newsletter, die mich informieren über die Ausstellungen. Informiere mich natürlich aber auch einfach durch die Spaziergänge durch die Stadt. Also ich benutze da alle möglichen Stränge, aber ich finde es sehr faszinierend, was passiert in der Museumslandschaft und auch wie weit vorne Deutschland ist, was man ja landläufig nicht immer so denkt, weil ja Deutschland immer so ein bisschen als technologiefeindlich gilt im Vergleich zu den USA. Und ich muss sagen, da habe ich jetzt auch gerade in der Vorbereitung auf diese Sendung viele spannende Neuerungen gesehen.
Ja, die möchten wir gleich natürlich en Detail anschauen. Lassen Sie uns eben tatsächlich erstmal möglichst anschaulich den Blick eben auf diesen Status quo der Museumslandschaft richten. Welche Möglichkeiten nutzen Museen, um sich auch digital zu präsentieren oder mit den neuen Medien zusammenzuarbeiten? Das ist natürlich ein Thema, das wir von verschiedenen Seiten im Laufe dieser Stunde anschauen. Wir blicken einmal ins Museum hinein, in dem die neuen Medien zum Begleiter und Ergänzer von Ausstellungen werden oder zur Grundlage von der Entstehung von Ausstellungsstücken, von Kunst, aber eben auch, wie Museen die neuen Medien nutzen, um ihre Inhalte zu verbreiten. Und da lande ich sofort wieder bei Martin Roth. Wie präsentieren sich die staatlichen Kunstsammlungen Dresden? Wo nutzen Sie denn die neuen Medien, um ihre Inhalte in die Welt hinaus zu verbreiten?
Na, schon die ganze Bandbreite. Also das wäre schlimm, wenn wir das nicht machen würden. Ich muss dazu sagen, dass wir in Dresden, wenn Sie so wollen, eine schwierige und eine gute Situation in einem hatten, als ich, ich meine, das ist jetzt nicht despektierlich, aber als ich vor 9 Jahren dort anfing, gab es eine einzige E-Mail-Adresse. Die hatte meine Vorgängerin, also eine Frau in meinem Alter, die jetzt das Max-Planck-Institut in Rom leitet, also nicht jemand Abgewandtes. Nur sie kannte das Passwort, die beiden Sekretärinnen mochten keine Bildschirme. Und meine Vorgängerin druckte die E-Mails aus und gab sie dem Fahrer, dass sie dann ausgefahren hat.
Eine Internet-Ausdruckerin.
Das heißt, man hat sozusagen ganz gepflegt das 19. Jahrhundert stilisiert und schon auch absichtlich. Also irgendwie diese Bourdieu'sche Habitus-Theorie gehört schon auch dazu. Man pflegt sozusagen dieses etwas abseits der Welt. Und somit hatte ich die Chance, damals ganz frisch von der Expo kommend und wirklich wahrscheinlich einer der Ersten gewesen zu sein, der SMS und so geschrieben hat, alles rumzudrehen. Und ich glaube, das ist ziemlich gut gelungen, weil wir wirklich sozusagen bei Null angefangen haben und haben halt jetzt die ganze Bandbreite. Also Museum zwei, wirklich 2.0, wenn Sie so wollen. Mhm. Und dann von Twitter über allen Blogs und sonstigem. Nur ich finde das nicht so besonders, das gehört einfach mittlerweile dazu. Also wenn wir sagen würden, damit sind wir einzigartig, um Gottes Willen. Es wäre ja peinlich, wenn wir das nicht machen würden.
Na gut, aber ich denke schon, dass es bestimmt viele gibt, die auch gar nicht diese Bandbreite so nutzen und deswegen auch nicht genau wissen, dass ein Museum tatsächlich twittert. Zumal, wenn man nicht selber einen Twitter-Account hat, dann erst recht nicht. Aber deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig zu verstehen, welche Medien das sind und wie man sie auch genau nutzt, um was zu erreichen.
Gut, aber als erstes mal, wer Mitarbeiter hat, die vielleicht 30 Jahre jünger ist, als man, ich bin 55, 30 Jahre jünger sind, und wenn man dann noch Kinder hat, wenn man überhaupt einigermaßen mit offenen Augen durch die Welt geht, finde ich, ist es Alltag. Also nochmal, ich möchte in der Sendung auch ein bisschen versuchen, es rumzudrehen. Also das ist nicht was Besonderes, dass man das macht, sondern man muss eher sagen, was machen wir denn aus dem Handwerkszeug, das wir da haben? Und vor allen Dingen, mit welcher Qualität machen wir das, oder Herr Sauter? Also das ist, denke ich, die Hauptfrage. Nicht dieses, ob man überhaupt, ich meine, das ist so ein bisschen, wie wenn Sie, fragen Sie mich nicht,
ein Beispiel an. Aber das war auch tatsächlich nicht meine Frage, sondern eben, um erstmal diesen Status quo zu klären, um zu sagen, was gibt es alles und was, mit was hantieren Museen, und nicht, um das als etwas wahnsinnig Besonderes rauszustellen, sondern einfach mal zu sagen, okay, das und das tun Museen, um ihre Inhalte nach draußen zu vermitteln derzeit. Wie man das weiterdrehen kann, da kommen wir natürlich auf jeden Fall noch drauf. Für Joachim Sauter sind diese neuen Medien ein ziemlich alter Hut, aber aus anderer Sicht. Er beschäftigt sich seit Jahren mit neuen Medien in der Kunst, aber auch in der Vermittlung von Kunst. Seit 88 gibt es Art & Com und seitdem arbeiten Sie mit neuen Medien. Wie sind Ihre Erfahrungen, wie wichtig sind diese neuen Medien in der Museumslandschaft? Das haben Sie jetzt eine Weile betrachten können schon, ein paar Jahre.
Ja, ohne jetzt in totalen Harmonie zu verfallen, kann ich nur an Rot recht geben. Dieses Medium ist ein erwachsenes Medium, das im Kanon der klassischen Medien wie Print, Radio und Fernsehen eine gleichwertige Rolle spielt. Und wie jedes Medium auch durch diese drei Phasen hindurchgegangen ist, in den 80er Jahren die totale Unterschätzung. Niemand hat sich darum gekümmert. In den 90er Jahren dann die komplette Überschätzung, die dann im Platzen der New Economy Blase endete. Und jetzt ist es ganz normal, wie gesagt, im Kanon der Medien. Und wird dann auch entsprechend eingesetzt. Und sagen wir, jeder, speziell im Museumsbereich, der sein Museum kommunizieren will, wird alle diese Kanäle verwenden. Das ist natürlich ein Unterschied. Es ist ein Bottom-up-Medium, wie man so schön sagt. Das ist nicht ein zentralisiertes Medium. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen in den Presseabteilungen müssen ganz andere Kompetenzen aufbauen als jetzt in den 80er und 90er Jahren mit Print oder so. Und das gelingt manchen besser und manchen weniger gut. Und deswegen gibt's da draußen auch Qualität und weniger gute Kommunikation von Medien.
Caroline Ströbele, Sie haben vorhin schon gesagt, Sie sind ganz angetan von dem, was Sie auch in der deutschen Museumslandschaft sehen, wie mit neuen Medien umgegangen wird. Was haben Sie da für Beispiele auch gerade in der Vorbereitung auf diese Sendung nochmal zusammengetragen? Was ist Ihnen aufgefallen?
Also ich habe zum Beispiel mal geguckt, wie viele Museen eigentlich twittern, und habe da jetzt eigentlich nicht viel erwartet. Und es gab eigentlich eine unglaubliche Liste. Ich glaube, ganz oben war das Kunstforum NRW und Dresden war zumindest unter den Top 20. Und ich war also auch so, zumindest die ersten 5 auf der Liste hatten durchaus Followerzahlen, die sich sehen lassen können. Und das hat mich schon erstaunt. Also auch sozusagen, dass das Feedback auch von der anderen Seite da ist. Also weil man könnte ja auch sagen, naja, die Leute, wenn sie was sehen wollen, dann gehen sie halt einfach direkt hin. Aber dass auch die Debatte über Kultur und über Kunst, dass da ein sehr starkes Bedürfnis seitens der Bevölkerung besteht, da war ich auch überrascht. Und ich war auch überrascht, wie viele Museen tatsächlich auch Wert auf einen sehr opulenten Internetauftritt legen. Weil es kostet ja alles Geld und Zeit. Also wir wissen das ja natürlich in der Online-Redaktion ganz besonders, dass es eben jetzt nicht nur einfach mal damit getan ist, ein paar hübsche Bilder reinzustellen, sondern dass der Inhalt stimmen muss, dass man, wenn man eben Blogs macht oder mit dem Leser in Interaktion tritt, dass man das auch pflegen muss, weil der Leser sehr kritisch ist und das sofort merkt, wenn da jemand nicht mit Herzblut dabei ist und ein Blog irgendwie nicht regelmäßig gepflegt ist. Also da sind diese Leser natürlich die allerkritischsten. Und das finde ich erstaunlich. Erstaunlich, wie Museen da tatsächlich Arbeitskraft und Herzblut reinstecken.
Was haben Sie für ein Feedback, Martin Roth, von den staatlichen Kunstsammlungen Dresden? Es gibt eine Second-Life-Anwendung, es gibt einen Blog. Wie ist da die Resonanz der Museumsbesucher, wenn es denn dann überhaupt Museumsbesucher werden, oder der Internetgemeinde. Ich weiß nicht, ob man da sogar unterscheiden muss.
Ich muss die Frage ein bisschen
ändern.
Nee, ja, genau. Darf ich bitte die Frage so stellen, damit
es mir gefällt? Na gut, aber nicht viel.
Nee, ich habe schon eine ernsthafte Antwort, keine Sorge. Ich glaube, die Herangehensweise ist ein bisschen anders im Museum. Also auch anders als wahrscheinlich bei Ihnen, die aus den Printmedien kommen, jetzt die Zeit meine ich. Wir versuchen ja sozusagen ein großes Publikum zu erreichen, aber schon auch mit sehr klaren Statements. Und wir brauchen gute Bilder. Wir leben vom authentischen Material. Und deshalb leben wir natürlich auch davon, dass gute Berichterstattungen kommen, in denen die Bildqualität eine besonders gute Rolle spielt und so weiter und so fort. Das sich einlassen auf jeden Einzelnen ist für uns relativ schwierig, weil es ja sozusagen zum Schluss geht, herzukommen, sich mit dem authentischen Material auseinanderzusetzen. Insofern benutzen wir das tatsächlich eher als sowas wie ein Handwerkszeug. So was früher ein Leaflet war oder was früher mal ein Artikel war oder so, ist jetzt halt wird auch in elektronischer Form verschickt. Das, was ich halt besonders interessant finde, ist das, dass wir von Museumsseite her immer damit gekämpft haben, wenn neue Medien aufgekommen sind. Und das spricht nicht besonders gut oder zeigt nicht besonders gutes Bild des Museums, weil die Identität des Museums anscheinend nicht so klar und verständlich ist, wie wir das immer geglaubt haben oder wie wir das immer denken. Ein Museum, und das reizt mich wiederum, um mal gleich wieder zu widersprechen, ist so ein bisschen sowas wie so ein offenes Gefäß, wo man immer so Zeitströmungen reinlegt. Also ich erinnere mich, als die ersten, also aus Archivmaterial in einem Artikel, als das erste 360-Grad-Kino bei einer Weltausstellung in Paris gezeigt wurde, kam überall Artikel, das Museum ist tot. Dann gab es die ersten Fernsehstuben, wie das damals hieß, in den 20er Jahren in Berlin, und sofort war das Museum tot. Und Herr Sauter, wir erinnern uns wahrscheinlich beide noch an die schweren Videokameras, die man auf der Schulter getragen hat, und überall hieß es, das Museum ist tot. Das heißt, im Prinzip war es immer genau das Gegenteil, was nachher passiert ist, nämlich, dass sich Leute dadurch interessiert haben. Und so sehen wir im Prinzip die ganze Arbeit. Also die Resonanz ist der Besucher, der ins Museum kommt. Die Resonanz ist im Prinzip nicht in Zahlen zu erfassen, sondern die Resonanz ist das, was sie auslösen durch Debatte. Das ist eine qualitative Geschichte, nicht eine quantitative. Und deshalb kann ich relativ schlecht sagen, wie die Reaktion genau ist. Natürlich beschweren sich manche, natürlich werden manche Ausstellungen in einem Blog zerrissen und so, das gehört auch dazu. Aber das waren halt früher die Leserbriefe. Was glauben Sie, wie viele Briefe ich früher bekommen habe, wo drin stand, man soll eine Ausstellung zumachen oder ein Bild abhängen oder werden es falsch aufgehängt. Jetzt kriegen wir es halt online, was soll's.
Aber ich würde gerne nochmal auf Second Life eingehen, weil da war ich auch erstmal erstaunt, als ich das auf Ihrer Seite gesehen habe und dachte mir dann auch so, naja, Second Life, ehrlich gesagt, ist jetzt auch schon so ein bisschen tot.
Wir waren eine der ersten, die dabei waren. Also
ja, genau, aber das ist so die Frage. Haben Sie das bereut sozusagen, dass Sie es gemacht haben? Und oder wäre es jetzt vielleicht mal auch an der Zeit, das jetzt wieder von der Seite zu nehmen?
Also die Second Life ist, erstmal bin ich ein treuer Mensch, deshalb bleiben wir da dabei. Zweitens ist das, war das die Geschichte, die kommt übrigens nicht von mir, sondern von einem ganz klassischen Kurator, der über Raphael promoviert hat, Andreas Henning, bei dem ich mich an dieser Stelle nochmal bedanke, mit was Schleichwerbung anzuführen, der eigentlich nicht besonders gut ist in diesen sozusagen Gegenwartsdingen, sondern eher ein klassischer Kunstgeschichtler, der eine tolle Arbeit leistet. Da sagt er, aber genau das müssen wir machen, da müssen wir rein. Er war derjenige, der, das sage ich besonders jetzt sozusagen in dieser Verquickung, der eher sozusagen das traditionelle Element drin gesehen hat, nämlich Bilder zu zeigen, mit den Objekten zu arbeiten. Das war das, was ihn so inspiriert hatte. Und der Clou war, und deshalb bin ich so froh, dass wir es gemacht haben, dass wir am ersten Tag, als wir damit in die Presse gingen, so unglaublich viel in den Printmedien hatten, in den klassischen. Ich saß an dem Tag im Flugzeug, und da wurde immer diese Flugzeugzeitung verteilt, die da auch schnell ausgedruckt werden. Da war der Raphael auf der ersten Seite. Ich meine, was Besseres können wir uns doch gar nicht wünschen. Und gleichzeitig sozusagen die Zugriffe aufs Internet auch. Als Werbung, als schiere, pure Werbung hat sich ja das schon am ersten Tag gelohnt.
Ich glaube, es darf sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, wenn man relevant sein will, muss man den Mut zum Experiment haben. Und das Experiment Second Life ist gescheitert. Manche haben es vorausgesehen, manche haben es nicht vorausgesehen. Und ich finde, sowas zu tun ist immer mutig, weil Deutsche im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Amerika immer die Vorsichtigen sind. Wir sind die Vorsichtigen. Wir sind immer so 2-3 Jahre später da mit unserer Ingenieursethik, mit unserer ganzen Vorsicht. Und ich glaube, das war ein vollkommen richtiger Weg. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen auf Ihre Frage. Ich denke, die neuen Medien führen zu einer Renaissance der Kommunikation im Raum im Moment. Das heißt, es ist nicht, Menschen gehen nicht ins Museum jetzt, weil sie durch die Medien informiert werden, besser informiert werden, sondern sie haben im Moment das Bedürfnis von ihrem Arbeitsplatz, der im Moment noch immer der zentrale Ort ist, der Rechner, vor dem sie isoliert sitzen, um Informationen zu finden, um etwas zu erleben. Den wollen sie verlassen. Sie wollen wieder zurück in den physischen Raum mit Menschen zusammen, gemeinsam etwas erleben, gemeinsam Informationen finden und auch sich darüber auszutauschen. Das heißt, ich sehe im Moment eher die neuen Medien als Auslöser für eine Renaissance der Kommunikation im Raum, sprich eben von Ausstellungen.
Aber ist es denn nicht so, dass wir inzwischen mit diversen technischen Geräten bewaffnet durch die Museen laufen? Also man sieht ja den klassischen Museumsbesucher schon mit seinem Audioguide, wie er rumtippt. Und es nimmt ja jetzt auch zu, dass man sozusagen mit anderen Mitteln, wie mit einem Smartphone, durchs Museum läuft. Oder das wird wahrscheinlich, also meine Annahme, in ein paar Jahren auch Usus sein, dass die Besucher dann mit ihrem Smartphone dann mit diversen Programmen einfach vor dem Bild, vor dem sie stehen, die entsprechenden Infos haben.
Genau, diese
Aber in allen Museen. Und dann könnte man natürlich, um das zu Ende zu führen, könnte man natürlich sagen, naja, vielleicht entfremdet uns das auf der einen Seite ja dann noch ein bisschen mehr von den Exponaten, weil wir eben so damit beschäftigt sind, mittlerweile noch, vielleicht wird sich das bald mal ändern, dann irgendwelche Nummern einzutippen und zu gucken, wo bin ich denn jetzt und was ist denn das jetzt genau und bin ich jetzt hier auch im richtigen Raum. Das würde ja sozusagen ein bisschen in die andere Richtung.
Ja, also wir kommen jetzt von der Kommunikation der Medien im Raum in die Inszenierung mit Medien im Museum. Und wir haben einfach verschiedene Besuchertypen. Also ich rede jetzt aus der Praxis, nicht aus der Empirie. Also wir haben den narrativen Besucher, der möchte gerne Geschichte erzählt bekommen im Museum. Das heißt, den führe ich linear durch eine Geschichte. Wir haben den explorativen, der will etwas entdecken. Der hat noch gar keine große Ahnung, was ihn erwartet. Er hat nur ein Grundinteresse. Und dann haben wir den faktischen, der geht rein und will genau eine Frage beantwortet bekommen. Und wir haben, es fällt mir der vierte nicht ein.
Wir haben auch den Flaneur, der einfach bloß so durchgehen
will. Und
das ist auch so eine Berechtigung. Das heißt bloß zur Entspannung. Und das muss auch sein Anteil.
Und ich denke, mit Medien kann man diese verschiedenen Besuchertypen eben auch entsprechend bedienen. Das heißt, eine Ausstellung zu machen, in der ich tatsächlich mit, meinetwegen, wie Sie es gerade beschrieben haben, einem iPhone mit einer Augmented Reality App, die mir übers Realexponat etwas überlegt, etwas zu entdecken. Und der andere, der geht hin und bekommt halt einen Klartext, einen Primärtext, Sekundärtext und Tertiärtext und liest sich dann da ein. Ich denke, das sind neue Möglichkeiten, die uns diese Medien bieten und die muss man nur qualitativ hochwertig dann auch im Museum anwenden.
Aber das kostet natürlich auch. Das ist natürlich auch die Überlegung für jedes Museum. Lege ich da jetzt einen Wert drauf? Investiere ich in solche Techniken?
War das eine Frage?
Ja.
Oder ein Statement, ein allgemeines Statement. Gut, aber das ist bei allem, was wir machen. So, also das natürlich kostet es und natürlich kann man da wieder auch neue Partnerschaften eingehen und es gibt Wirtschaftskooperationen, die besonderen Wert legen auf die Art der Zusammenarbeit. Also alles, was wir machen in diesem Bereich, alles, was mit Vermarktung und Marketing zu tun hat und mit Werbung zu tun hat und eben auch mit Vermittlung und dann in dem Fall sind wir in so einem Grenzbereich zwischen beiden oder Grenzbereich, es überlappt sich, kostet und braucht Partnerschaften oder man investiert je nachdem. Aber das finde ich jetzt nicht zu sagen, das ist das Problem, das ich dann lösen muss, wenn es dann soweit ist. Mir geht es eher nochmal darum, sozusagen, wen erreichen wir und wie erreichen wir jemand. Und da, finde ich, liegt auch sozusagen der kritische und der gute Punkt drin. Das eine ist das, dass wir wirklich jemand individuell erreichen können. Und ich fand die Typen, sozusagen die Herangehensweise, wie es Herr Sauder gerade geschildert hat, die Besuchertypen sehr, sehr stimmig
sind. Das ist der Ludische.
Den gibt es auch natürlich. Genau, klar. Und was ich wirklich auch schätze, ich sehe das sehr oft bei uns auch, weil ich mein Büro so habe, dass ich in das Schloss reinschauen kann. Es gibt einfach ganz viele Leute, die so nein spazieren und sich dann mit reinziehen lassen und so. Und alle, die haben ihre Berechtigung. Das Wichtige ist aber, dass diejenigen, die sozusagen zielgerichtet hingehen, die aus, frag mich nicht, Shanghai oder Los Angeles oder aus Zwickau oder aus dem Odenwald oder was weiß ich woher kommen, dass die schon zu Hause sich darauf vorbereiten können. Und zwar nicht jetzt mit großem intellektuellem Impetus, das ist nicht die Frage, sondern wann geht der Zug? Wo kriege ich mein Ticket? Wie lang brauche ich? Wo kann ich günstig übernachten? Das war vor nicht allzu langer Zeit ein Horror, weil sie alle durchtelefonieren mussten und nirgendwo eine richtige Antwort bekommen haben. Jetzt können sie sich ein super gutes Programm zusammenstellen, genau auf diese Art. Also dieser Museumsbesuch, der egal ob jetzt intellektuell, wissenschaftlich oder nur logistisch schon zu Hause am Küchentisch beginnt, der passiert anders. Mir reichen die Leute zu Hause. Das ist der eine Punkt. Der zweite, den ich aber schwierig finde, wir haben unter anderem Kollegen, und ich finde es gar nicht so schlecht, die im Prinzip alles filmen und sofort auf YouTube stellen. Also ich habe selbst auch jetzt gerade in Vorbereitung eine Ausrüstung mit einem speziellen Telefon, das jetzt nicht erwähnen möchte, mit der Bitte, weil ich nicht schlecht rumkomme auf der Welt mit unseren Museumskooperationen, dass ich es filmen soll und sofort reinstellen soll. Da frage ich mich, qui bono, wem nützt es überhaupt noch? Also ich meine, es kann jeder und immer seine Bilder irgendwo reinstellen. Wer hat was davon? Kürzlich war Hubert Burda bei uns, den ich sehr schätze, der genau über dieses Thema geredet hat, nämlich Wunderkammern und sozusagen die neuen Technologien. Das wurde sofort alles mitgefilmt und sofort alles mitfotografiert und war sofort wieder alles im Netz zu finden. Wem hilft's? Das ist eins zu eins die Welt abgebildet.
Das hilft dem Museum im Endeffekt wieder im Umkehrschluss, weil es eben keine kuratoriale Situation gibt. Es wird alles einfach eingestellt.
Und dann holst du das raus, was du brauchst.
Genau, und die Qualität des Museums und der Ausstellung ist ja unter anderem die, dass eben ein kompetenter Kurator und Kuratorenteam etwas filtert und entsprechend aufarbeitet. Also deshalb wieder die These unterstützt, dass die neuen Medien in ihrer Nichtqualität an vielen Enden eben das Museum und den Museumsbesuch forcieren.
Weil man aber jemanden braucht, der sozusagen genau mit einem Qualitätsaspekt rangeht und genau weiß, was er will und dann sich das raussucht, was er sozusagen persönlich verwenden
kann. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, Museen sind meines Erachtens gezwungen, in der Inszenierung auch sich mit Medien auseinanderzusetzen. Diese Medien gibt es jetzt seit 20 Jahren und Menschen sind computerliteriert. Sie wissen um die Qualitäten der neuen Medien, sie wissen um die Qualität der Interaktion, also des wechselseitigen Dialogs, sie wissen über die Vernetzung, über die Kollaboration und sie erwarten das auch in einem Museum, in einer Ausstellung. Das heißt, das ist was ganz anderes als vor 20 Jahren, wo wir die Inszenierungsausstellung hatten oder vor 40 Jahren, wo es noch die Tafelausstellung war. Also wenn man diesen Dreisprung sieht, also bis in die 60er Jahre hatten wir eben Tafelausstellung, eine Tafel, davor stand ein Objekt, das wurde erklärt, verbal mit ein paar Bildern. Dann später in den 80er Jahren die Inszenierung, die oft in eine Überinszenierung ging, wo das Objekt selbst dann nur noch im Schatten stand. Und jetzt haben wir eben die Prozessausstellung, das heißt eine Ausstellung, in der Menschen mitarbeiten, mit eingebunden sind, Ausstellungsexponate, die auf die Menschen reagieren und die in den wechselseitigen Dialog eintreten.
Also wirklich in situ oder
in situ,
zu Hause sitzen?
In situ, Das heißt, die Qualitäten, die ich zu Hause habe, wenn ich mich im Internet bewege, die will ich späterhin auch jetzt im Museum sehen. Das heißt, ich muss mit interaktiven Exponaten arbeiten. Ich muss sehr integrativ mit Medien in Museen und Ausstellungen arbeiten. Also nichts schlimmer, als wenn ein Computer im Museum steht. Also wenn man inszeniert arbeitet und integrativ arbeitet, um diese Qualitäten auch den Besuchern zu bieten. Wie gesagt, nicht jeder braucht diese Qualität, aber es gibt, ich will auch gar nicht über Generationen reden, aber es gibt eben viele Menschen, die das wollen.
Vielleicht können wir genau diese Frage auch mal kurz raus ins Netz schicken und unsere Zuhörer bitten, vielleicht uns einen Tweet @dradiowissen zu schicken, weil das sind ja ganz große Thesen, die im Raum stehen und vielleicht auch von dem einen oder anderen Zuhörer selbst beantwortet werden wollen, dass wir so ein kleines Stimmungsbild uns eventuell, wenn jemand gerade am Rechner sitzt oder mit seinem Handy unterwegs ist, uns vielleicht ein kleines Feedback geben kann zu dem, was hier im Raum steht. Das wäre vielleicht ganz interessant. Joachim Sauter, Martin Roth und Caroline Ströbele sind heute hier bei D-Radio Wissen und es geht um das Museum der Zukunft. Sie haben ja gerade gesagt, wir wollen nicht über Generationen sprechen, natürlich nicht, aber ich würde schon ganz gerne wissen wollen, weil ich auch die ganze Zeit über mich selbst nachdenke, in der Situation ins Museum zu gehen und was ich dort vorfinden will und wie viel ich auch wirklich von all den Möglichkeiten, was Augmented Reality und alle anderen Anwendungen und alles, was mich noch weiterbringt beim Betrachten von Kunst oder Ausstellungsstücken jeglicher Art. Wie ist denn das Feedback? Oder kann man irgendwie sagen, das ist nicht nur eine Sache, auf die man jetzt reagieren muss, weil die ganze Welt in allen Ebenen mit dem Internet so weit gehen kann, sondern ist es wirklich was, wonach Museumsbesucher fragen, was sie erwarten? Gibt es da irgendeine Einschätzung von fachlicher Seite?
Welche Art von Techniker war das,
genau,
meinst du jetzt?
Ja, genau. Also ob es wirklich dieses Bedürfnis auch danach gibt oder ob es so viel ist in den Köpfen von den Leuten, die eben Ausstellungen inszenieren, Ausstellungen ins Leben rufen, mhm, und gar nicht genau wissen, wer darauf wie reagieren könnte.
Ich glaube, das muss man ganz unaufgeregt betrachten. Eine Ausstellung in ihrer Inszenierung hat natürlich viele Qualitätsaspekte. Also es ist tatsächlich gut kuratiert, es ist gut inszeniert und werden die Menschen abgeholt. Und das ist ein interessantes Thema. Und die beste inszenierte Ausstellung ist die, wenn die Menschen herauskommen, also jetzt was Medien betrifft, und überhaupt nicht über Medien reden, sondern einfach, sie haben gemerkt, sie sind gut in Dialog eingebunden worden mit dieser Ausstellung. Deswegen ist für uns als Inszenatoren oder als Mediengestalter in Ausstellungen auch sehr wichtig, dass wir sehr integrativ arbeiten, dass es eben nicht ein Medium im Vordergrund steht, dass nicht die Technologie im Vordergrund steht, sondern eben der Dialog zwischen Medium und Artefakt. Und im Endeffekt geht's nur um die Qualität, um die auratische Qualität des Objektes, mhm, und seine Kontextualisierung durch Medien. Und wie gesagt, wenn man das integrativ macht und nachher die Besucher fragt, ist ihnen aufgefallen, dass wir hier mit Medienszenen arbeiten, und sie sagen nein, dann haben wir es gut gemacht.
Ne? Das muss ja das sehr schnell bei anderen Themenfeldern. Das ist, ich finde es klasse, was das heißt. Das ist so ähnlich, wie wenn jemand aus dem Kino rauskommen würde und sagen würde, wow, das war wieder eine wahnsinnige Qualität, die Projektion und CinemaScope war halt wieder super gut und so. Nur der Ton. Darum geht es nicht wirklich. Wenn wir da landen, dann haben wir es falsch gemacht. Und das Zweite ist das, was mir die ganze Zeit halt durch den Kopf geht. Ich habe meine Museumsarbeit in Schwäbisch Gmünd angefangen. Und da gab es in der Bibliothek, achso, dann an der Stelle grüßen wir auch Schwäbisch Gmünd.
Endlich. Und die Herren kennen sich.
Da gab es in der, das haben wir gerade erst festgestellt, und da gab es in der Museumsbibliothek gab's ein Buch, das hieß Das Museum der Zukunft. Das habe ich leider immer noch im Bücherschrank, habe ich niemand dort abgegeben. Das muss ich mal irgendwie zurückschicken. Wenn Sie das lesen, dann merken Sie, dass es immer um das Museum der Zukunft ging. Egal, ob das der Louvre war im frühen 19. Jahrhundert oder das British Museum oder wie auch immer. Das Museum ist ein Ort, Gott sei Dank, an dem die Zukunft immer wieder neu erfunden wird. Indem man sozusagen die Brücke schlägt aus der Vergangenheit in die Zukunft. Und das ist kein linearer Prozess, sondern das ist wirklich was Diskursives und was Dialektisches. Und da wird gekämpft und gemacht und getan. Und das ist das Schöne auch an unserer Diskussion. Dass wir sozusagen eigentlich eher über diesen Filter reden, wie geht es ins Museum rein und nicht das Anything Goes. Natürlich können wir alles einpacken, wenn wir das Geld dazu haben. Aber das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist wirklich, wie kombiniert wird die Vergangenheit mit neuen Technologien oder Zukunft immer wieder aufs Neue.
Ich würde jetzt noch mal ganz gerne eingehen auf den Punkt, den wir vorher kurz gestreift haben, sozusagen die Interaktion zwischen den Besuchern auch untereinander, also sozusagen ich teile jetzt meine Museumseindrücke mit anderen. Ich denke nämlich schon, dass es ein zunehmendes Bedürfnis der Besucher sein wird oder schon ist, dass sie sich einfach austauschen, wie es bei anderen Besuchen auch ist, wenn man auf einem Konzert ist oder wenn man auf irgendeinem anderen kulturellen Ereignis ist. Und ich glaube schon, dass da vielleicht noch eine Möglichkeit besteht, für Museen das auszuweiten. Also auch in der Hinsicht vielleicht, dass die Besucher selbst aktiv werden. Gibt es da etwas, was Sie vielleicht anstreben oder was Sie für sinnvoll erachten? Also man sagt ja immer mitkuratieren, das ist immer ein sehr hoch stehender Begriff, aber es gibt zum Beispiel
auch, das ist so mit dem Mitkuratieren, das ist so ein Punkt, das ist so ein bisschen schwierig, weil ich meine, jeder konnte sich bisher auch einen Katalog kaufen, eine Schere nehmen, Bilder ausschneiden, einen Pappkarton nehmen. Wenn man sieht, wie Gerhard Richter detailliert seine Ausstellung vorher entwirft, detailliert, und zwar nicht am Screen, sondern indem er die Bilder ausschneidet, runterkopiert, ausschneidet, im Maßstab auf einen Plan klebt, dann muss ich sagen, das kann jeder. Also insofern, dazu braucht man jetzt nicht die neue Technologien.
Ich sehe gerade Zeichen, genau, dass hier schon...
es passte gerade so gut, weil wir tatsächlich...
Tweets reinkommen
und der ganz aktuelle, es sind schon ein paar, aber der aktuelle passt so gut, deswegen habe ich auch so eine Handbewegung gemacht. Neue Medien in Museen halte ich für sehr wichtig, sagt... diese ganzen Twitter-Namen kann man immer sehr schwierig vorlesen. Spannend wäre auch eine Kommentarmöglichkeit für jedes Exponat. Das ist ja so ein bisschen das, was Sie gerade meinten, Frau Ströbele, dass man sich austauschen kann untereinander, aber vielleicht auch tatsächlich zu dem jeweiligen Exponat etwas dazu sagen kann. Das schmeiße ich mal in den Raum. Dann schreibt Ralf Lippold, die Bewegung zwischen Tradition und Neuem ist das, was das Museum 20 oder 2010 oder der Zukunft interessant macht. Und dann noch fragt Stefan PJ, ist es nicht so, dass manche Museen Angst haben, sie könnten Besucher verlieren, wenn sie zu viel im Web zeigen? Also ein Statement, zwei Fragen. Die Angst nach dem, ist es zu, zeigt man zu viel im Netz, dann kommt keiner mehr ins Museum. Und zweitens natürlich die wirklich vielleicht ganz interessante Anregung, was ist, wenn der Besucher eines Tages das Exponat direkt kommentieren könnte? Was sagen die Herren und die Dame?
Ja, also es gibt verschiedene Beispiele, auch erfolgreiche Beispiele, was jetzt das sogenannte Mitkuratieren anbelangt. Also im MoMA, Frau Antonelli, die dort die Designabteilung leitet, die macht jedes Jahr eine große Ausstellung und hat einen Blog, in dem sie das kuratoriale Konzept vorschlägt, den Inhalt, aber ganz bewusst auch nachfragt, welche Exponate da draußen sind, die sie möglicherweise nicht kennt. Das heißt aber, sie ist immer noch im Endeffekt der Filter und sagt, was da zu stehen hat, weil kuratieren heißt ja, aus dieser Masse an Dingen etwas, eine Aussage herauszufiltern. Mhm. Und das kann ich nur allein. Wunderbar, wenn Museumsbesucher Dinge kommentieren, selbst am Exponat. Es gibt wenige Exponate, die das zulassen, wo es Sinn macht. Da denke ich, ist das Netz und im Nachgang des Museums viel sinnvoller, die Kommentierung. Und ein guter Live-Blog über eine Ausstellung ist was Tolles. Also wenn man es tatsächlich schafft.
Ne? Ich würde gerne ein Beispiel anführen, auf das ich gestoßen bin, was ich sehr interessant finde und was ich glaube, was sich auch eignet für das Mitkuratieren, wo tatsächlich ein Mitkuratieren stattgefunden hat. Und zwar ist es das Museum of the History of Polish Jews, wo sozusagen ein virtuelles Städtel aufgebaut wurde, bei dem User geholfen haben, insgesamt glaube ich mehr als 30.000 Fotos, Audioaufnahmen zu sammeln, die eben das Leben der jüdischen Bevölkerung in Polen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg dokumentiert. Und es sind dort tatsächlich auch Dinge passiert, dass jemand in seinem Garten eine alte Tora gefunden hat, die dann sozusagen fotografiert auf diese Website gestellt hat. Und ich denke mal gerade, und dann natürlich sofort natürlich kontaktiert wurde von Kuratoren vom Museum. Das ist jetzt natürlich ein spezielles Beispiel, aber ich denke, dass gerade so geschichtlich, also Museen mit geschichtlichem Kontext für sowas natürlich wahnsinnig interessant sind und auch bereichernd sein können.
Das ist akquirieren und nicht kuratieren.
Ne? Nein, aber das ist eine Mitbestimmung, also quasi ein Beitrag, ein Zusammentragen und ein Informationsbeschaffen von Kunst- und geschichtsinteressierten Menschen. Und das kann natürlich auch für ein Museum von großem Vorteil sein.
Also das haben wir selber schon gemacht. Ich will es jetzt nicht alles unterheben und sagen, es ist in Wirklichkeit nichts Neues, sondern wir erreichen einfach viel mehr Leute und wir erreichen sie gleichzeitig. Deshalb, wenn man Informationen sammelt, Informationen braucht, ist das sicherlich eine wunderbare Art. Übrigens gibt noch viel mehr, was man dazu sagen könnte. Ich finde das Thema, deshalb, ich diskutiere auch richtig gern mit, spürt man hoffentlich, die Art und Weise, wie wir zum Beispiel weltweit zusammenarbeiten, die Museen, hat sich vollkommen verändert. Das bedeutet bloß, dass wir auch noch mehr reisen, interessanterweise. Das heißt nicht, dass wir alles mit Videokonferenzen oder online machen, sondern in dieser Art von Kooperation. Und das war nicht nur immer Ausstellungen machen. Das ist sozusagen nur ein Teil. Das Wichtige ist ja die inhaltliche Arbeit. Das hat sich vollkommen verändert in den letzten 10, 15 Jahren.
Können Sie genau schreiben?
Naja, weil man Zugang zu ganz zu viel größeren Objektmengen hat und Datenmengen und Wissenschaftskommentaren und so weiter und so fort. Man ist ja sofort miteinander verbunden, was früher ein schwieriger Auswahlprozess war. Stellen Sie einmal ins Netz und Sie kriegen eine Antwort darauf und so. Also da hat sich ganz viel verändert. Was ich jetzt, um es mal rumzudrehen, was ich interessant finde, und das war das, was Herr Sauter gerade schon sagte, mit diesem kuratorischen, der Auswahlprozess ist es. Die Qualität der Auswahl. Ich meine, kein Mensch würde sagen, lassen Sie uns ein Opernprogramm entwerfen, in dem wir alle fragen, welche Opern Sie hören wollen. Das wird Vorbau, wenn wir das so machen, sondern die Auswahl, die qualitative Auswahl ist es. Und das können wir spiegeln in den Museums- oder Ausstellungsprozess hinein. Wir haben dieses Jahr mit einem Konkurrenzunternehmen von Herrn Sauter, mit Jangled Nerves, unsere 54-Jahre-Ausstellung gemacht, ganz bewusst in einer Herangehensweise, die eben nicht die Chronologie und die Tradition nur zeigt, nämlich indem man sozusagen Inszenierung und Information und Zugang zum Netz gemeinsam präsentiert haben. Das heißt, es gab ganz normale Projektionen an den Wänden, die man abfragen konnte, die veränderbar waren, wo sie sozusagen Informationen abrufen konnten, die aber gleichzeitig die Inszenierung waren, die sich auf die Räume bezogen hat. Aber die waren veränderbar. Und sie konnten Informationen hingeben und sie konnten Informationen rausnehmen. Also sozusagen dieses Mitbestimmen innerhalb der Ausstellung durch die Abfrage von Informationen, das ist so ein Thema, wo ich sagen würde, da ist in Zukunft noch viel mehr drin. Und da auch die Kommunikation übrigens mit dem Künstler einzugehen. Also nicht nur mit dem historischen Objekt. Da haben wir noch nicht genügend gemacht. Ich denke, da ist noch in Zukunft viel denkbar.
Ja, aber im Endeffekt ist es ja auch, und ich glaube, das ist eine hohe Qualität, diejenigen, die inszenieren in Museen mit diesen kollaborativen Inszenierungen direkt in der Ausstellung, die geben ja auch nur einen Kanal vor. Das ist ja keine Beliebigkeit. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Wenn ich eben im Museum irgendetwas verändere, dann muss es innerhalb einer Bahn sein, die im Grunde genommen auch eine Autorenschaft hat.
Ich hole mal gleichzeitig Luft. Ich wollte noch mal kurz auf dieses vernetzte Museum oder die Vernetzung der Museen international eingehen. Sie haben das natürlich aus der Sicht des Machers beschrieben. Gibt es aber Beispiele aus dem Internet, wo auch der Museumsbesucher etwas davon hat, dass sich Museen miteinander vernetzen, weil es tolle Plattformen gibt, über die man auf verschiedene Museen zugreifen kann, auf die man auf die Idee kommt, wo man hingehen könnte, also diese Vernetzung auch handhabbar für den Museumsbesucher stattfindet.
Ich kann Ihnen ein Beispiel geben, wo meines Erachtens aber nicht gut genug sind oder zumindest noch nicht so gut, wie ich mir das wünschen würde. Ich hoffe, meine Kollegen hören jetzt gerade nicht zu. Und zwar die großen Museen in Berlin, München und Dresden, sozusagen die deutschen Nationalmuseen, bereiten gemeinsam eine Ausstellung zum Thema Aufklärung, die Kunst der Aufklärung am Platz des Himmlischen Friedens vor. Im Nationalmuseum in Peking, die eröffnen wir, wenn alles gut geht, im Anfang April, Ende März im nächsten Jahr. Hier, und zwar, das ist ein gemeinsames Projekt mit dem Nationalmuseum. Also es ist nicht eine Ausstellung, die hier gemacht wird, eingepackt und dann mal rübergeschickt, sondern das Kuratorenteam arbeitet seit vielen Jahren zusammen. Natürlich mit unendlich vielen Diskussionen. Was dürfen wir überhaupt zeigen in China? Und ist es überhaupt möglich, Aufklärung an Tiananmen Square zu bringen und so weiter? Eigentlich hätte man am besten gegenhalten können, indem man diesen gemeinsamen Entstehungsprozess immer offen ins Netz gestellt hätte. Ja. Das ist, also wir haben es zum Teil gemacht, aber nicht gut genug. Also im Prinzip hätten wir die Debatte, die wir von vornherein unter uns geführt haben, unter uns Kollegen, die hätten wir im Prinzip öffentlich zugänglich machen.
Und die wäre nachher auch ein Exponat geworden.
Stimmt.
Und zwar wahrscheinlich über die Ausstellung hinaus.
Ja, genau.
Und so, also das ist jetzt kein gutes Beispiel, weil ich sage, ja, wir wissen das, wir sind uns bewusst. Mir wäre es immer lieb, wenn manchmal Journalisten an so internen Gesprächen teilnehmen würden. Wir saßen kürzlich in dem Nationalmuseum und einer der chinesischen Kollegen schlug vor, dass wir die ganzen Pressekonferenzen online bringen. Also die Vorbereitung und Durchführung der Pressekonferenzen, damit überhaupt nicht der Eindruck entsteht, dass da irgendwas verboten wird oder hinter verschlossenen Türen ausgemauschelt wird und so. Also auch in dem Zusammenhang Öffentlichkeit, offene Prozesse, denke ich, ist da viel machbar und viel möglich.
Das kann ich von Presseseite nur unterstützen, weil ich das natürlich wahnsinnig spannend finde, wenn man im Vorfeld einer Ausstellung, normalerweise ist ja der Fall, man bekommt kurz vor die Ankündigung, was passiert, dann hat man als Pressemitglied einen Vorrundgang meistens und dann ist sozusagen die große Eröffnung und dann fangen die klassischen Kritiken an. Aber was natürlich viel spannender wäre, wenn man den Entstehungsprozess eben miterleben könnte, weil man dann eben auch sozusagen das Sujet viel besser versteht und das spreche ich jetzt natürlich nicht nur für die Presse, sondern für jeden, den das Thema interessiert. Also das würde ich auch sehr unterstützen. Und das glaube ich, da könnte man sozusagen natürlich auch, wenn man jetzt wieder darum geht, es geht ja auch immer um Geld, wenn man ein Museum leitet, dass man dann sicher auch eine größere Zahl von Besuchern anziehen könnte.
Ich finde es alles einfach so, man darf auch nicht zu viel erwarten dabei. Das ist jetzt wieder so dieses.
Ja, wir träumen ja hier auch.
Ja. Ich war kürzlich ein bisschen enttäuscht über meine eigene Arbeit und zwar. Es gibt in jeder Institution, jeder kennt es wahrscheinlich, gibt es immer diese internen Kommunikationsschwierigkeiten. Das ist immer das Klassische. Man hat es ja nicht gewusst. Ja, wenn wir es früher gewusst hätten. Jetzt habe ich mal versucht, das rumzudrehen, indem ich ziemlich detailliert, nicht übertrieben, aber 3-4 Seiten mit Bildern, allem drum und dran, alle Mitarbeiter der staatlichen Kunstsammlung in allen Museen über 2-3 Projekte informiert habe, die in Zukunft kommen werden. Damit keiner mehr sagen kann, wir haben es doch gar nicht gewusst. Glauben Sie, dass einer geantwortet hätte? Nicht ein einziger. Also deshalb, das ist schon auch so dieses, ja, wir wollen wissen, auch bis man dann drauf reagiert, bis man wirklich sozusagen das ausnutzt, dass man ja kommunizieren kann, das ist nochmal ein zweiter Schritt, ein anderer Weg.
Ich würde noch gerne, weil ich es gerade vorher angesprochen habe, auf das profane Thema Geld zu sprechen kommen, was natürlich angesichts der drohenden Kürzungen in den Kommunen und in den Ländern droht, auch für die Museen. Und in den USA gibt es ja zum Teil schon die Erfahrung, dass man eben mit seiner Webpräsenz auch Spenden generieren kann. Also das gibt es ja auch schon in anderen kulturellen Bereichen, dass man sozusagen versucht, übers Netz sozusagen Geld und Spender und Interessierte anzuwerben. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch einen Museumsshop online betreiben, der zum Beispiel, wie das MoMA berichtet, also einen unglaublichen Zugriff hatte. Sehen Sie da Möglichkeiten, wie man sozusagen, ja, Herr Roth, wie man da sozusagen auch in dieser Hinsicht das Netz nutzen kann für seine Zwecke?
Über Geld rede ich nicht mehr.
Nein, aber Sie meinen auch im Sinne des Crowdfunding dann
genau.
Einfach das,
genau. Nein, aber das ist, ich halte das ehrlich gesagt für ziemlich widersinnig. Also das, zumindest bei uns. Also erstmal ist es so, dass Sponsoring oder wie auch immer, oder Partnerschaften oder überhaupt Akquise funktioniert immer nur nach dem Motto, der Chef kocht persönlich. Also nur wenn Sie zu jemandem gehen, wenn Sie, wir beide uns gerade in die Augen schauen, wenn Sie mit jemandem wirklich sagen, authentisch was erarbeiten können, haben sie normalerweise bei uns Erfolg. Also dieses Massenansprechen, wie das vielleicht in den USA möglich ist, das gibt's bei uns fast nicht. Also ich sehe da nicht so arg viel, oder sehe da nicht so arg viel Chancen. Ich sehe allerdings eine Möglichkeit wiederum, nämlich, dass man gegenseitig aufeinander hinweist. Also wir haben eine sehr gute Wirtschaftspartnerschaft mit dem Deutschen Sparkassen- und Giroverbund seit vielen Jahren. Dieser Verband nimmt uns natürlich in allem mit und wir nehmen den Verband mit. Das ist so ein Vernetzen und aufeinander hinweisen, das haben sie sonst nie. Und in dem Bereich, also sozusagen über andere, über in dem Fall schlichtweg über Kunden der Sparkassen, Interesse zu erwecken, da können sie eine ganze Menge machen. Aber dieses Sponsoring, aber da kommt ein ganz anderes Thema rein. Ich halte da sowieso nicht viel davon. Das ist so ein.
Es geht jetzt nicht nur unbedingt um Sponsoring, es geht ja zum Beispiel auch darum, also es gibt ja in jedem Museum den Museumsshop, der, wie wir ja wissen, dann doch auch sehr gut frequentiert meistens ist. Und sowas kann man natürlich online auch nochmal erweitern und ergänzen, wenn man das jetzt.
Also ich kenne das, was das mal macht. Ich war kürzlich auch noch in einem gemeinsamen Termin mit Glenn Laurie, dem Direktor, der das auch vorgestellt hat, was sie da machen. Das ist in der Tat pfiffig gemacht. Die sind ganz früh dabei gewesen.
Von welchem Museum?
Vom MoMA.
Ah, ja.
Die sind in der Tat früh dabei gewesen. Die machen. Stellen sozusagen auch Produkte her, die, glaube ich, bei uns noch nicht so sehr zu verkaufen wären. Also Publikationen, die wirklich nur online vernünftig verwendet werden können. Also sprich, die du aufs iPad bekommst oder wie auch immer. Ich denke, da ist man hier von der Kundenschaft noch nicht ganz so weit. Also dass wir das herstellen können, ist das eine. Ich glaube, wir haben noch nicht wirklich die Kunden, die das auch unbedingt nützen würden. Wissen Sie, bloß, wenn man das mit dem Geld immer so in Verbindung bringt, ist ein bisschen schwierig. Die meisten deutschen Museen haben ihren Museumshop outgesourced. Den hat irgendjemand anders da den betreibt. Wir könnten uns das gar nicht leisten. Ich kann mir nicht ein riesen Nebenunternehmen, und ich will auch nicht ein riesen Nebenunternehmen haben. Ich will mich um meine Museen, die Objekte und um das Kuratorische und das Wissenschaftliche kümmern. Und ich hoffe, dass wir in Deutschland gute Unternehmen haben, die sowas produzieren und dann verkaufen und vermarkten.
Zum Thema Crowdfunding kommt zumindest aus dem Netz noch das Statement, Flatter für Exponate wäre natürlich eine sehr spannende Sache. Also diesen Spendenknopf quasi, über den dann jeder, der möchte, noch etwas dazu geben könnte.
Auf jeden Fall
Martin
machen.
Martin Roth zieht die Augenbrauen hoch, Joachim Sauter findet es gut.
Ja, auf jeden Fall machen und gucken. Also Flatter ist ja auch noch so in den Kinderschuhen, wird aber, glaube ich, über kurz oder lang entweder ein richtig wesentlicher Bestandteil unserer Spendenkultur werden. Und ich meine, es ist schon eine Art von Amerikanisierung. Wir haben eben eine ganz andere Haltung zur Kulturfinanzierung als die Amerikaner. Ne? Und vielleicht bringt Flatter dann ein bisschen was von über dem Teich hier rüber und in die Kassen der Museen.
Also nochmal, nicht, dass ich falsch verstanden werde, weil ich gerade so ein bisschen mürrisch durch die Gegend gucke.
Das sieht man ja nicht im Radio.
Aber man hört es an meiner Stimme. Es gibt Menschen, die behaupten, man merkt immer das alles bei mir sofort. Ich finde es alles wunderbar. Ich finde das ganze Spenden ganz klasse. Und wir brauchen für alles Spenden. Momentan für die Restaurierung eines Pelotos bei uns und so weiter. Nur, ich möchte nie amerikanische Verhältnisse hier erleben. Wir kommen aus einem, Gott sei Dank, aus einer Kulturregion hier in Mitteleuropa, die so irrwitzig reich ist aus der Geschichte. Und ich möchte haben, dass unsere Enkelkinder auch noch das alles sehen können. Wir zahlen wahnwitzig viel Steuern in diesem Land. Nicht mehr in den USA. Wir zahlen wirklich irrwitzig viel Steuern. Dazu ist es, und wir haben ein demokratisches System. Das heißt, das, was in unseren Sammlungen zu sehen ist, gehört unseren Kindern, das gehört Ihnen, das gehört dem Taxifahrer draußen, dem Ministerpräsidenten und dem Bundespräsidenten und allen. Wenn wir das ersetzen durch den Spendenknopf, machen wir einen Riesenfehler. Und das ist, ich arbeite wahnsinnig gern mit BMW zusammen bei einzelnen Kulturprogrammen, aber ich glaube nicht, dass BMW demnächst unsere Museen übernehmen sollte. Verstehen Sie, was ich meine? Ja,
darum,
das ist anders
darum
in USA. Nee, aber das ist anders in den USA, wo sie im Prinzip das alles frei finanzieren müssen.
Genau. Ich behaupte ja auch nicht, dass ich das besser finde. Ich denke nur, dass ich angesichts der aktuellen Sparzwänge wahrscheinlich das ein oder andere Museum tatsächlich Gedanken machen muss.
Oh, ich kenne schon die Politiker, die dann sagen, dann drücken Sie doch auf den Spendenknopf und holen Sie das per Internet rein. Und das möchte ich nicht. Wirklich nicht.
Ja. Das ist tatsächlich auch dann die schwierige
Abwägung. Außerdem, dann gibt's auch wirklich, wenn wir die Spendengelder brauchen, dann bitte für Erdbeben und Ähnliches und Sonstiges und nicht auch noch für das, wofür wirklich unsere Gesellschaft zuständig ist.
Aber als zu
Kindernot.
Vielleicht muss man jetzt tatsächlich auch diese Flattergeschichten und so weiter, muss man vielleicht auch nicht als Entweder-Oder ansehen. Ich weiß nicht, ob das nicht sozusagen eine Parallelentwicklung ist, auf die zumindest ein Teil auch reagieren würde und sagen würde, hier möchte ich gerne was unterstützen. Ich würde gerne mal nach den ganzen finanziellen schwierigen Gedanken noch einmal kurz auf die neuen Medien im Museum drin schauen und Joachim Sauter noch mal fragen. Es ist ja sowieso ein sehr visuelles Thema, was wir jetzt nicht en Detail ausbreiten können, weil wir dann ganz verschiedene Situationen uns vorstellen müssen. Aber nichtsdestotrotz, glauben Sie, es gibt da Grenzen, was man wirklich über neue Medien erklären kann? Stichwort Augmented Reality, was wir vorhin mal kurz angerissen haben. Geht immer alles? Geht es immer weiter? Oder bleiben auch Räume und Museen und Ausstellungen auch ein Stück weit so, wie sie immer waren und können nicht noch erweitert werden durch alles, was die neuen Medien können?
Also, jetzt als medialer Inszenierer gibt es für mich eigentlich eine ganz wichtige Herausforderung, das eben integrativ zu inszenieren, so dass, wie vorher gesagt, dass man die Medien nicht merkt, nichtsdestotrotz aber die Qualitäten der Medien ins Museum bringt. Ein Beispiel, das Naturkundemuseum hier in Berlin, haben wir neu gestaltet oder Teilbereiche neu gestaltet, unter anderem den Saurierraum. Und das ist ein hervorragender Raum. Der ist wunderschön, architektonisch, ein wunderbarer Raum, hat wunderbare Exponate drin, die größten Dinosaurier der Welt. Da will man keinen Monitor sehen, da will man keine Projektion haben, da will man keine Audioinstallation haben. Das heißt, was wir gemacht haben, weil eben, wie vorher gesagt, die Besucher von Museen diese Auseinandersetzung mit Medien und den Qualitäten wie Interaktion etc. verlangen. Was wir da gemacht haben, ist, dass wir die Medien in Alltagsgegenstände verschwinden lassen haben. Zum Beispiel in Fernrohre. Das heißt, da stehen 6 Fernrohre am Rand. Da können Sie schauen auf diese verschiedenen Skelette. In dem Moment, wo ein Skelett im Zentrum des Fernrohrs ist, beginnt dieser Dinosaurier sich erst von den Organen her aufzubauen, dann eben die Muskulatur, und dann steht da als Dinosaurier im Museum. Das gibt diesen 1-zu-1-Bezug. Und dann wandern wir mit diesem Dinosaurier ins Jura zurück und erleben ihn in einer typischen Bewegung, die erklärt, warum er aussieht, wie er aussieht. Das heißt, man sieht die Medien nicht, sie sind unaufgeregt, aber haben die hohe Qualität, dass sie eine direkte Beziehung zum Objekt herstellen. Also es gibt diese 1-zu-1-Beziehung und es gibt eben diese Vorstellung, ich habe von amerikanischen Kindern gehört, die tatsächlich dachten, dass im Jura die Dinosaurier als Knochen rumgelaufen sind, weil sie eben so überinszeniert sind.
War das nicht so?
Ja, genau. Okay. In dem Fall haben sie das ein ganz unaufgeregtes Medium, sehr integrativ, das eben genau das Gegenteil erzählt.
Ich finde es schön, wenn wir vielleicht noch ein paar Beispiele nennen können, weil es geht ja um ein visuelles Thema. Gerade so im Bereich mit Kindern im Museum. Also mir war früher immer furchtbar langweilig. Ich bin dann immer durchs Museum gerast. Aber wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, mit diversen spielerischen Programmen da ein bisschen bessere Anleitungen gehabt zu haben, dann hätte mir das wahrscheinlich auch mehr Spaß gemacht, so mit 5 Jahren. Gibt es da in Dresden Programme für Kinder, die Sie beschreiben können?
Oder vielleicht auch für Kinder und Erwachsene?
Diese
Mitmachgeschichte genau. Ist ja lustigerweise, erweitert sich ja eben auch für die Erwachsenen
aber
immer mehr.
Ich würde gerne ganz kurz die Frage aus den oder anders gestellt wissen. Es geht ja nicht speziell um Kinder, sondern es geht um die Qualität, wie man eben Multilayer inszeniert. Das heißt, ich habe ein Exponat mit einer Inszenierung und die spricht sowohl ein Kind an als auch ein Erwachsener. Die spricht einen Spezialisten an, wie jemand, der ganz unschuldig, mit unschuldigem Auge auf dieses Exponat blickt.
Und auf der anderen Seite hat aber jedes Museum fast schon ein Programm für Kinder. Deswegen wollte ich gerne auf den Punkt schon auch nochmal eingehen, weil mir das aufgefallen ist.
Auch da bin ich ganz bei Herrn Sauter. Also lassen Sie mal die Kinder lieber mit Schere, Papier und Lehm und Farbe und was weiß ich alles.
Und Nintendo und Internet und
Computer. Rumwirkeln, die Kleinen jetzt meine ich. Und so, ja, aber gut, von mir aus auch als Gegenprogramm zu Nintendo und sonstigem. Das andere sind die verschiedenen Schichten, diese Layer, die man reinlegen kann. Und da haben wir natürlich schöne Sachen bisher machen dürfen, aber die macht jeder. Also allein so ein Handheld-Device muss ja einfach auch was in der Sprache vermitteln, die jetzt vielleicht eher für ein Kind ist. Nicht einfacher, sondern halt von Bezugspunkten her, von den inhaltlichen. Da können Sie schon um einiges mehr machen, um Kinder, für Kinder das attraktiv zu machen, aber jetzt nicht, und dem uns auf Kinder, wie soll ich sagen, auf Kinderebene begeben, sondern eher da wiederum einen Anspruch stellen, der halt für die unterschiedlichen Herkünfte wichtig ist. Jemand, der aus USA zu uns kommt, sieht Dinge anders als jemand, der in Dresden geboren ist und so. Also diese mehrdimensionalen Zugänge, die sind natürlich schon klasse, was die neuen Medien anbelangt. Ich habe vor, weiß nicht, wie lange ist denn her, ein, zwei Jahren in der Pinakothek in München die Ausstellung über Beckmann sehr bewundert. Da gab es kurze Filmchen dazu in diesen Handheld-Devices. Und man dachte, ich kenne Beckmann ganz gut. Aber wenn Sie dann sehen, durch die Filme, die Bilder, die da drin waren, wie Beckmann in den 30er Jahren, nachdem er eine Rede von Hitler hört, dann nach Berlin fährt, seine Sachen einpackt, nach Holland geht, seine Bilder nur noch in dunklen Tönen malt. Und Sie sehen sie plötzlich untersetzt durch Bilder aus seiner Zeit und Bilder von ihm. Dann hat es einen ganz anderen, wie soll ich sagen, eine ganz andere Kraft. So, dass mir das jetzt sofort einfällt und ich sie Ihnen auch schildern könnte nochmal im Detail. Ich glaube, das ist sozusagen wichtig, dass man nicht jemand die Interpretation wegnimmt, sondern dass man sie ergänzt.
Also ich finde, da haben die Medien einen ganz großen Vorteil, weil sie sehr gut zur Kontextualisierung einsetzbar sind. Ob sie jetzt direkt mit im Exponat oder mit dem Exponat sprechen oder ob sie jetzt, sagen wir, in einem Extraraum, der an der Ausstellung angegliedert ist, über die Dinge, die man sieht, sehen wird oder gesehen hat, einen sinnvollen kontextuellen Bezug herstellt, ist egal. Ich denke, da muss man eben halt situativ entscheiden. Gebe ich jetzt ein Handheld oder versuche ich eben, das Learning Center außerhalb der Ausstellung aufzubauen?
Herr Sauter, was mich jetzt noch interessieren würde, Sie haben ja den Ruf, dass Sie immer schon ein paar Jahre vorausdenken. Mhm. Können Sie uns verraten, woran Sie jetzt gerade arbeiten?
Ja, und zwar am Verschwinden der Medien. Also ich habe vorher schon erzählt, dass es darum geht, Medien unaufgeregt und integrativ in Museen einzusetzen. Wir versuchen im Moment gerade alles, das, was Medien überhaupt ausmacht, also sprich das Licht, die Projektion, der Monitor, den verschwinden zu lassen und eher in objekthafte, kinetische Inszenierungen zu gehen und haben da schon ein paar, glaube ich, ganz interessante Beispiele gemacht, ob das jetzt im BMW-Museum eine kinetische Skulptur ist, die
wahnsinnig gut ist, die irrwitzig gut ist. Das ist ein super Beispiel, davor mehrmals dran denken müssen. Können Sie das?
Ja, natürlich.
Das sind diese Kugeln, die da hängen, weil es so mehrfach ist. Sie sehen das als Werbematerial, Sie sehen sozusagen virtuell und es gibt's real.
Es war aber nicht als Werbematerial gedacht, aber es ist nachher übernommen worden. Oder zum Beispiel in der Expo in Shanghai, da war es ganz klar, die Expo wird voll sein mit Projektionen, mit LEDs. Unsere Retinas werden massiert ohne Ende. Wir haben für den Behindertenpavillon eine ganz stille, mechatronische Inszenierung gemacht, die aber auch ganz raumgreifend ist. Wir haben 100 Prothesen genommen, Spiegel in diese Hände gelegt, die dann an Motoren steuerbar gemacht in der Matrix und ein Licht von diesen Spiegeln auf die andere Wand reflektieren lassen und damit chinesische Schriftzeichen produziert. Das heißt, es ist weder ein Monitor noch ist ein Projektor da, es ist ein Licht, das reflektiert. Das heißt, also dieses Verschwinden von Medien, das, was Medien ausmacht, aber mit den Qualitäten der Medien, nämlich mit der Interaktion, Kollaboration, mit Vernetzung zu arbeiten. Letztes Beispiel, wo keine Medien mehr, wo kein Strom mehr fließt, ist hier. Wir haben mit den Architekten von Graf den Boulevard der Stars inszeniert, das ist die Ausstellung im Stadtraum. Da können Sie durch Cookies durchschauen, sehen mit einem uralten Spiegeltrick die Stars über den Sternen, die im Boden golden eingelegt sind, schweben. Die Besucher können dann durchfotografieren und jeder geht dann hin, umarmt diesen virtuellen oder immateriellen Star und lässt sich damit fotografieren. Das heißt, da fließt kein Bit, da fließt kein Strom, aber die Idee der Interaktion, dass sie Menschen dazu bringen, dass sie miteinander im öffentlichen Stadtraum irrwitzige Inszenierungen machen und an diesen Raum, an diesen Ort sich erinnern, das ist mein persönliches Ziel.
Jetzt ist bald die Sendezeit vorbei, wir haben noch eine Minute, vielleicht können wir da noch eine kleine Vision zusammengestellt aus allen drei Teilnehmermeinungen finden für die ideale Kombination aus digitalem und realem Raum für das Museum der Zukunft. Was sind vielleicht die Stichworte, die wir nochmal aus dem, was wir gehört haben, zusammenfassen müssen? Es muss integrativ sein, würde ich dazu fügen.
Ja. Es braucht, in meinem Fall braucht es das authentische Objekt, nur das authentische zählt, nur das wirkliche Objekt zählt. Und alles andere ist das, was sich da rum ergibt. Und da kann man unendlich spielen und zaubern, aber ohne das Authentische, das Wirkliche, bekommen sie gar nichts hin.
Ich glaube, das ist die Art ist, die Geschichte eines Objektes zu erzählen. Und das haben Sie ja vorher selber mit einem Beispiel angeführt. Zum Beispiel auch die Geschichte, wie sich ein Objekt verändert über die Jahre. Jetzt ja die ausgegrabenen Gegenstände, die jetzt im neuen Museum wieder zustande kommen, habe ich Bilder gesehen, vorher, nachher. Das kann man natürlich vielleicht in einem anderen Kontext, in einem fließenden Übergang zeigen, dass ich sehe, aha, wie sah das vorher aus und jetzt nach der Restaurierung. Sowas finde ich sehr spannend und würde ich gerne mehr sehen in Zukunft.
Ja, ich glaube, ich habe es schon gesagt, also lass die Medien verschwinden, lass sie aber in ihren Qualitäten überall auftauchen, nutze sie zur Kontextualisierung, wie gesagt, historische Abläufe oder Bezüge herstellen und ich glaube, dann wird die Ausstellung der Zukunft auch tatsächlich die Ausstellung der Zukunft sein.
Das war toll. Das war eine schöne Runde. Das war der Zeit-Online-Talk auf D-Radio Wissen. Heute mit einem Blick auf das Museum der Zukunft. Ich danke den Gästen Caroline Ströbele, Joachim Sauter und Martin Roth. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Christine Watti und bis bald.